Weebly Politics.
Mit Stefanie Henke
und Florian Kaum.
Ahoi, Ökük.
Ahoi, Flo. Und herzlich willkommen an alle da draußen zu einer etwas kürzeren Folge. Denn heute ist der 6. März. Am 7. März haben wir relativ viel vor und am 8. März streike ich und am 9. muss die Folge schon raus. Das heißt, es gab jetzt nicht ganz so viel Vorbereitung.
Am 9. streikst du auch.
Ein bisschen. Ein bisschen. Ich muss leider trotzdem Sachen machen. Hilft es, dass ich nur mit Männern arbeiten muss an dem Tag? Nein.
Nein.
Oder? Das macht es nicht besser. Ja, aber am 8. streike ich richtig doll und am 9. streike ich immerhin einen halben Tag. Ja. Genau, und deshalb ist jetzt alles ein bisschen kürzer und anders. Ihr werdet es merken. Aber dafür haben wir besonders viele Empfehlungen. Das heißt, wenn euch langweilig ist, weil ihr nicht 3 Folgen Reboot Politics hören könnt, könnt ihr euch die anderen Sachen anhören oder gucken, die wir euch empfehlen. Immerhin, wir sorgen uns um euch, dass ihr beschäftigt bleibt.
Ja.
Ja. So. Genau, und außerdem wollt ihr nicht, dass Flo schneidet, dann gibt es nämlich keine lustigen Einspieler, weil der zu faul ist, hat er gesagt. Hab jetzt gepetzt.
Ja, ich würde das nicht machen. Das sehe ich gar nicht ein.
Ja, eben. Oder es ist besser, wenn ich das mache. Naja, es ist wenigstens klare Kommunikation. Gut, Flo, ich habe Feedback für dich. Ja, stimmt, wie dass ich das Feedback ja auch raussuche und sowas. Vielleicht merken die Leute, wer wie doll was vorbereitet. Weiß nicht.
Ja, das ist.
Ich bin ja auch die Technikerin von uns beiden, du Fachinformatiker.
Ja.
Ja.
Wir haben,
sag's einfach ja.
Das, wie gesagt, irgendwo gab es das ja mal, wo das erklärt wurde, dass es bei Podcasts von 2 Leuten immer eine Person gibt, die sehr viel macht und eine Person, die dabei ist.
Ja.
Und ich bin die Person, die dabei ist.
Du bist quasi mein Alibi, damit das ein richtiger Rundrum-Politik-Podcast ist, weil du immer noch andere Themen mitbringst und es nicht einfach nur ein Technik-Podcast ist und dass ich nicht alleine rumsitze und einfach erzähle. Das ist creepy. Das habe ich schon durch. Gut. Bevor wir weiter drüber reden, wie creepy ich bin. Wir haben Feedback.
Ja.
Von Christian. Der schrieb, gut, dass du den Boomern erklärst, dass Social Media und Internet für viele fast dasselbe ist. Gerade für Jüngere. Und dass sich für die ein Social Media Verbot wie ein Internetverbot anfühlen würde. Ich erlebe bei Leuten jeden Alters, dass sie mit dem Webbrowser auf ihrem Handy nicht klarkommen und möglichst alles in speziellen Apps erledigen.
Ja, meine Mutter zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Ich finde es gut, bestätigt zu werden. Ja, das war's. Also ich habe jetzt gar kein öffentliches Feedback mehr gefunden.
Also ich habe noch was, ich weiß nicht genau, ob ich das so vorlesen darf, deswegen werde ich es nur umschreiben.
Okay.
Aber es geht darum, dass, ich hatte ja beim letzten Mal hier mit diesem Discord-Thema so ein bisschen überlegt und so, da muss ich auch leider gleich dazu sagen, ich habe noch nicht so richtig viel getestet bis jetzt.
Ich will die Sonderfolge, ich will die Sonderfolge.
Genau, aber ich wurde nochmal darauf hingewiesen, dass ja auch der Tiny-Client existiert und auch quasi, also schon länger existiert und er auch ziemlich Discord-ähnlich aussieht.
Den hatte ich mal.
Und das habe ich tatsächlich vergessen, das stimmt natürlich. Habe ich aber, also ich kannte den Client, habe den aber einfach vergessen, dass es den auch gibt. Also danke für den Hinweis auf jeden Fall. Muss ich mir auch angucken nochmal.
Den hatte ich mal vor Jahren, da war das noch hässlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Ich habe mir eigentlich auch schon eine Person gesucht, die das mit mir testen würde. Aber genau, muss halt gemacht werden und das Problem ist, dass die andere Person, das ist noch eine kleinere Hürde, noch einen Account braucht und naja.
Also du kennst ja gar nicht Leute mit Servern.
Das ist, glaube ich, schwierig. Also weiß ich nicht, ob ich die jetzt direkt auf den Server hole, weil man weiß halt nicht, bleiben die, wollen die wirklich aktiv sein.
Ja.
Deswegen wird das wahrscheinlich...
Einen richtigen.
Wahrscheinlich wird das erstmal, der einfache selber dann ein matrix.org-Account.
Oh je, Mini.
Und naja.
Oh je, Mini.
Für Discord-Refugees finde ich das okay.
Ja, erstmal, die können ja dann umziehen oder so. Umziehen geht ja nicht richtig. Nun.
Aber ich habe generell, ich habe sehr viel, das muss ich vielleicht, aber ich kann trotzdem noch was erzählen, weil ich finde, das sollten wir gleich noch mit aufgreifen. Ein bisschen was habe ich trotzdem schon recherchiert. Ich hatte ja beim letzten Mal von Stoat erzählt und dass eben Matrix eine Möglichkeit wäre mit einem entsprechenden Skin oder mit einem entsprechenden Client, der eben diese Discord-Funktionalität nachahmt. Mhm. Es gibt tatsächlich noch was anderes, relativ Neues aus Schweden. Das heißt, glaube ich, Flaxa oder Fluxa. Ich weiß nicht genau, wie man das richtig ausspricht.
Fluxa wäre süßer.
Ja, ich müsste man jetzt quasi einen Schweden fragen, was der, wie der das aussprechen würde, wenn das jetzt... Oder man müsste wahrscheinlich den Entwickler erstmal fragen, ob das Englisch ausgesprochen werden soll oder nicht. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es das und das ist auch sowas, also Stand jetzt ist es sowas ähnliches wie Stoat. Mit ähnlichen Features und so. Was bei denen halt ein bisschen eine Besonderheit ist, ist, also bei diesem Fluxer, das sozusagen, das ist ein, hat glaube ich angefangen von einem jungen Menschen, der jetzt auch irgendwie nur erst Anfang 20 ist, der halt auch, glaube ich, gedacht hat, ach Mensch, hier wäre doch cool, wenn es sowas wie Discord gäbe, aber ohne den ganzen Scheiß.
Das ist stabil.
Und diese Person hat dann gleich daraus ein kleines Business gemacht, könnte man sagen, weil die halt gesagt hat, wir machen nicht nur eine App, wir wollen halt auch eine Finanzierung dafür haben. Deswegen haben sie quasi eine LLC gegründet, die sich darum kümmert, die das entwickelt und an die man natürlich auch spenden kann, die aber eben auch tatsächlich Investitionen bekommen kann und das auch schon bekommen hat, wodurch sozusagen, wodurch da tatsächlich eine Finanzierung dahinter steht, was man entweder gut oder schlecht sehen kann. Also das hat natürlich Vor- und Nachteile. Mhm. Was man auf jeden Fall sagen kann zu diesem Fluxer, was ich bis jetzt gelesen habe, ist, es hat sogar sowas wie Nitro von Discord. Ich glaube, das heißt bei denen Plutonium. Was ich persönlich jetzt nicht so gut finde, aber naja.
Ich habe gar keine Ahnung, wovon du sprichst.
Nitro ist sozusagen das Abo, was man bei Discord haben kann, um besondere Funktionen freizuschalten. Auf Servern zum Beispiel. Und das gibt es also dort auch. In
so Custom-Emoji-Kram oder sowas. Oder was ist das?
Ja, doch, ich glaube, Emojis sind tatsächlich auch so Themen, die dazu... Also ich glaube, da geht es dann aber darum, ob du...
Weil nicht alle Menschen kennen Discord. Hier zum Beispiel.
Ich habe ja versucht, das zu erklären. Ja. Also es ist quasi ein Bezahldienst, dieses Plutonium dann dort auch. Und so ein bisschen ist es zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Emojis so, zumindest ist es bei Discord so, ich habe das Plutonium, dieses andere habe ich ja noch nie benutzt und Nitro habe ich auch nie gehabt, aber da weiß ich, dass es so ist. Wenn man auf dem Server selber ist, auf dem diese Custom-Emojis installiert sind, dann kann man die einfach benutzen dort. Wenn man aber auf einem anderen Server ist, kann man natürlich nicht die Emojis von einem anderen Server benutzen. Ja. Wenn du aber Nitro hast, kannst du das machen. Dann kannst du quasi die Emojis serverübergreifend benutzen, die andere Server, auf denen du bist, halt freigeschaltet haben. Wie immer auch, also so in der Richtung. Und dann gibt es noch andere Sachen wie bessere Streaming-Qualität und so ein Kram. Auf jeden Fall, was ich bei diesem Flugzeug interessant finde, ist, dass die tatsächlich relativ offen sagen, dass sie planen, nicht unbedingt morgen, sondern eher halt in the nearish future, also irgendwann in Zukunft vielleicht mal, auch eine Art Föderation einzubauen. Es ist noch nicht klar, welches Protokoll und ob überhaupt irgendwas Bestehendes oder ob sie was Eigenes machen oder sonst was. Ist also nicht, da gibt es also noch keine Informationen zu, außer dass sie das theoretisch mal machen wollen. Bis jetzt gibt es dort zwar dedicated Server, die funktionieren aber genauso wie bei Stoat, nämlich dass es dann einfach nur dein eigenes Discord in Anführungszeichen ist, wo man einen eigenen Account braucht und wo man sich eigene Communities zusammenklicken kann.
Dadurch ist es halt kein adäquater Ersatz.
Naja, ja, genau, doch, es sei denn, deine Server sind so stark wie Discord, dass du halt sagen kannst, es ist egal, dass das alles zentral ist, weil kann sich trotzdem jeder was Eigenes klicken.
Ja,
ist natürlich trotzdem kacke, weil alles zentral ist und so, aber naja. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie das auf dem Schirm haben und dass sie das vielleicht in Zukunft machen wollen. Ich hoffe es, dass es tatsächlich kommt, dann wäre es wirklich eine gute Alternative. Mhm. Hab aber auch gelesen, das muss man fairerweise dazu sagen, dass auch bei Stoat das zumindest nicht ausgeschlossen wird, dass sie sowas machen. Aber da gibt's.
Welches sowas?
Na, sowas wie eine Föderation.
Okay, gut.
Aber da ist es halt noch so unklar, dass man davon ausgehen muss. Also wenn ich wetten müsste, bei wem es eher kommt, dann würde ich sagen bei Fluxa, aber es ist, natürlich kann sich das trotzdem ändern. Genau. Und die überlegen sogar, ich habe vergessen, wie das heißt, vielleicht weißt du es gerade. Es gibt gerade so ein experimentelles, neues Protokoll für so Föderationen, Also Experiment, nee, ein Entwicklung befindliches, so muss man sagen, in der Konzeption, nicht in, nee, ich glaube, es ist schon über die Konzeption hinaus. Aber egal, also es ist eine Entwicklung, das wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren nicht fertig werden, aber die überlegen halt da, ob sie das vielleicht sogar
nehmen. Also ich hatte was gelesen und jetzt mal nach irgendeinem der Datenbankstermine hatte irgendwer was gefragt. Weil es sind in letzter Zeit auch so viele wegen den Arbeitsreifen für den Schulbesuch. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß zumindest, wen ich nochmal fragen könnte, ob wir schon mal darüber geredet haben, was du meinst, aber ich weiß es auch nicht.
Da bin ich aber tatsächlich nicht ganz sicher.
Ich bin ein bisschen überarbeitet mit feministischer Kampfwoche. Mein Hirn ist langsam.
Ich bin aber nicht so sicher, ob ich das gut oder schlecht finde, weil ich halt, also mir so ein bisschen überlege, also ich kenne mich nicht gut genug aus, um zu sagen, was sind denn die Schwächen von dem Matrix-Protokoll und von dem XMPP-Protokoll und von vielleicht sogar ActivityPub und so. Mhm. Im Vergleich zu dem, was jetzt neu gemacht werden soll, vielleicht. Und daher kann ich nicht einschätzen, finde ich das gut, dass sie das machen? Oder sage ich, na gut, am Ende hat dann halt jeder sein eigenes Protokoll, ist auch wieder Kacke. So.
Ja, na, beziehungsweise wie kompatibel die dann miteinander sind, ist ja auch nochmal die Frage.
Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen das Ziel ist, dass
es halt... Könnte ja ein Fork von einem sein, zum Beispiel.
Naja, ich glaube, in dem Fall ist, glaube ich, wirklich das Ziel gewesen, so ein bisschen, naja, also... Das Matrix-Protokoll ist halt einfach sehr, sehr kompliziert.
Ja.
Und dass die halt versuchen, naja, wir wollen was Einfacheres machen, was für den Use Case besser ausgelegt ist oder sowas.
Ja.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber egal. Also wir werden das, ich will das auf jeden Fall weiter beobachten. Ich finde das alles sehr spannend. Ich hoffe, dass es da in naher Zukunft was gibt, was man wirklich empfehlen kann. Solange wie das nicht geht, würde ich wahrscheinlich tatsächlich zumindest privaten Communities dazu raten. Also so einfach so, wenn ich sage, ich habe meine Freundesgruppe oder so, würde ich dazu raten, probiert es vielleicht mal mit Matrix. Hm. Ob das für euch funktioniert. Wie gesagt, ich habe immer noch vor, das zu testen und ich werde dann auch nochmal berichten. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass das für die meisten Anwendungsfälle völlig ausreichend ist. Und die größte Hürde wird sein, dass man die Leute an Matrix ranführen muss. Und dass die halt verstehen müssen, ah, okay, ich brauche einen Server, irgendwo ist es wie E-Mail, in Anführungszeichen.
Ja. Und,
also.
Na, aber ich glaube, so relativ viele Discord-Natives waren auch schon mal mit einem Teamspeak zumindest unterwegs und sind
ja,
auf Discord.
Das stimmt.
Dann kannst du es auch darüber ein bisschen erklären, dann ist es auch mehr so das, also, was sie kennen.
Mach mal die Töne aus.
Ja, mach mal die Töne aus, das fände ich lieb.
Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, ich meine, Teamspeak kann man natürlich auch benutzen, aber. Also, oder man kann es damit erklären, so ein bisschen auch. Wobei das halt ja nicht föderiert miteinander.
Naja, nee, dass es halt verschiedene Server gibt und sowas, das kennen die. Also, falls du noch ein anderes Beispiel brauchst für E-Mail, weil das ist zumindest nah an ihrem Nutzungsfall von Discord.
Ja, aber bei Discord gibt es ja so gesehen, also, naja, es ist nicht das Gleiche, aber bei Discord gibt es ja auch Server. Was ja in dem Fall nur bedeutet, eine Community, die man geöffnet hat, so die man sich.
Da wird der Server. Begriff halt so komisch verwendet
genau.
Bei Discord.
Das ist halt schwierig. Ist im Grunde das, was in Matrix ein Space wäre, nur dass die Spaces von Matrix noch viel, viel mehr Features haben.
Also ist es halt.
Genau, aber bei Teamspeak und Mumble hat man ja eben das Problem, dass dieser Foren-Aspekt fehlt. Bei Teamspeak ist es ein bisschen mit dem Chat, aber naja.
Ja, nee, ich denke, mit Matrix hast du einen vergleichbaren Ersatz.
Ja.
Auf jeden Fall.
Genau. Ich habe aber trotzdem die Befürchtung, langfristig wird Matrix jetzt nicht der Ersatz für die Leute werden. Das könnte vielleicht eher was werden für Leute, die Slack benutzen oder so, dass es dann der Ersatz wird, oder?
Naja, also für Slack ist es auf alle Fälle ein guter Ersatz.
Ja, auf jeden Fall. Ja, oder das, also dass es halt mehr für dieses Business-Ding, glaube ich, für die Leute interessanter ist.
Mhm. Obwohl es da halt auch andere Tools gibt, die viel genutzt werden, was ich sehr schade finde.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, das führt jetzt wieder zu weit. Das ist ja jetzt nicht mal dein Forschungsgebiet, nenne ich es jetzt
stimmt.
Mal.
Ja, aber ich finde das wirklich trotzdem, das muss ich mal sagen, ich finde das wirklich ein spannendes Thema und ich ich hoffe wirklich, da gibt es dann irgendwann mal in naher Zukunft eine Lösung, wo man sagen kann, ey, du kennst Discord, dann nimm doch einfach das. Und die Leute, die es halt nicht besser wissen, die gehen dann halt alle, ist ja leider bei anderen Diensten auch so, die gehen dann halt einfach auf den zentralen Server und die Leute, die es besser wissen, haben die Möglichkeit halt, auf föderierte Server zu gehen.
Ist ja selbst mit E-Mail so.
Ja, eben. Da gehen dann auch viele zu Gmail.
Okay, bevor es weiter traurig wird, soll ich mal definieren.
Ja, als wenn das
jetzt über Gmail reden.
Als wenn das jetzt weniger traurig werden würde.
Die Definition.
Ja, Das ist richtig und mein erster Stichpunkt ist auch, ich warne vor, das wird keine neutrale Definition. Ich definiere heute nämlich GEAS. Also GEAS steht für Gemeinsames Europäisches Asylsystem und das klingt ja erstmal sinnvoll, dass im EU-Raum es so einheitliche Regeln geben soll, aber nicht, wenn die scheiße sind. So, kurzer zeitlicher Abriss. Im Mai 2024 hatte die Europäische Union die bisher umfassendsten Änderungen des gemeinsamen europäischen Asylsystems beschlossen. Und seit den Diskussionen darum ist GEAS, denke ich, auch etwas bekannter und auch die Kritik daran. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Begriff, den wenige fassen können. Deshalb finde ich, können wir das jetzt ruhig auch mal definieren. Hat man noch nicht. Und die Reform umfasst 11 Gesetzgebungsakte, welche von den EU-Mitgliedstaaten bis zum 12. Juni 2026 umzusetzen sind. Dann wäre später im Podcast noch was dazu, wie das gerade in Deutschland läuft. Und theoretische Ziele der GEAS-Reform in den Worten des BAMFs, also des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, habe ich mal hier für euch dabei. Ich lese mal Wortlaut vor, wie die Regierung denkt, dass das gut erklärt ist und dann kommentiere ich immer mal kurz. Erster Punkt, die Migration in Europa insgesamt steuern und ordnen, humanitäre Standards für Schutzsuchende wahren und irreguläre Migration begrenzen. Also irreguläre Migration ist ja schon mal ein ganz schwieriger Begriff. Das heißt nämlich, dass du dann einfach nicht geplant mit Personalausweis oder was auch immer die ID-Karte in deinem Land ist, kommst, sondern halt wirklich flüchtest, weil bei dir Krieg ist oder so. Und das zählt ja alles als irregulär. Und das heißt, dass alle darunter fallen. Das ist schon mal, das ist schon mal das erste Komische, dass eben wir, ich will jetzt nicht sagen, naja, also dass wir die besonders Schutzsuchenden, also die besonders dringend Schutz suchen, halt erstmal mehr kontrollieren, weil die halt nicht ihre Geburtsurkunde dabei haben. Es ist alles ganz wild. So, ja, schon mal schwierig. Dann nächster Punkt vom BAMF. Die offenen Grenzen im Schengen-Raum erhalten und zugleich das Recht auf Schutz und Asyl für diejenigen verteidigen, die von Krieg und Verfolgung fliehen. Was schon mal schwierig ist, wenn wir über Punkt 1 nachdenken. Und es ist ja eh ein großes Problem, was anerkannte Asylgründe sind und was nicht. Super schwieriges Thema. Ich will es mal nicht ganz aufmachen, aber sagen wir es mal so, nach meinem Bauchgefühl ist es nicht fair.
Ja, man muss ja auch sagen, Thema offene Grenzen im Schengen-Raum erhalten, klappt ja gerade nicht so gut.
Ja, und auch das, es ist halt wirklich, ja. Dann haben wir noch als nächster Punkt die Verfahren in allen EU-Mitgliedstaaten vereinheitlichen, sodass klare Regeln für alle gelten und Sekundärmigration eingedämmt wird. Also das ist, wenn du in einem europäischen Land bist, dass du nicht so einfach ins andere kommst. Wäre ja in der Theorie ein bisschen sinnvoll, wenn die Standards nicht für den Arsch wären und wenn das nicht bedeuten würde, dass Leute einfach an den Außengrenzen festgehalten werden, damit man sie da in knastähnlichen Zuständen einfach unterbringt.
Und ich weiß nicht, das passt jetzt nicht, gehört nicht zu GEAS unbedingt, aber passt für mich gerade so ein bisschen dazu. Es gibt ja auch noch dann in Deutschland dann auch noch den Punkt mit der Residenzpflicht.
Ja.
Was ich halt nochmal bekloppter finde, dass man wirklich sagt, okay, du hast.
Das ist wirklich schwierig,
ja. Du hast halt, du darfst dich nur dort aufhalten, in dem Landkreis, in dem du halt zugeordnet bist.
Kommt drauf an, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es irgendwie ein Landkreis, die Stadt und manchmal ein bisschen länger. Also das ist tatsächlich lokal nochmal sehr unterschiedlich.
Ja, aber dazu, das führt halt dazu, das ist eine der häufigsten Straftaten, die Geflüchtete begehen, nämlich den Verstoß gegen die Residenzpflicht. Beispiel Cottbus.
Ja, erzähl.
Beziehungsweise Umgebung von Cottbus. Da gibt es Fälle, wo quasi die Leute in diesem Landkreis, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, quasi direkt rund um Cottbus gibt's einen Landkreis. Ich habe, wie gesagt, vergessen, wie der heißt.
Ja, Cottbus wird in einem Landkreis liegen.
Genau. Und Cottbus selber ist ja aber ein anderer.
Ja.
So. Und in dem Landkreis, also, wie soll ich sagen, die Geflüchteten müssen aber nach Cottbus aufs Amt.
Ja, da gibt es relativ viele Gegenden, wo
das ist. Und sie begehen jedes Mal eine Straftat, wenn sie das tun. Und das zählt jedes Mal in diese Statistik rein. Aber ja.
Aber sie müssen halt vor Ort beim Amt sein und du kannst es halt nicht irgendwie per Telefon oder sowas lösen. Das ist, ja, solche Fälle kenne ich auch. Ich wusste nicht, dass bei Cottbus und Umkreis auch so ist, aber krass. Krass. So, Nachdem wir das hatten, habe ich noch mal den letzten Punkt für dich, der einfach nur so, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, so ekliges Nichtsagen ist. Und zwar eine ausgewogene Balance aus Verantwortung und Solidarität schaffen.
Hm.
Punkt. Also das war's. Also Verantwortung gegenüber wen? Können wir noch weniger sagen als das? Ich finde den einfach ganz schlimm, den Punkt. Ja.
Also ich finde nicht,
also das sind die Ziele.
Also auf dem ersten, also so erster Impuls ist, dass ich nicht zwischen Verantwortung und Solidarität abwägen möchte.
So, und das ist halt der Punkt. Die Verantwortung ist dann wahrscheinlich gegen unsere ganzen deutschen Nazis, die Angst haben, dass sie mal eine andere Sprache in der Straßenbahn hören. Oder so. Also anders kann ich mir das nicht übersetzen, was das heißt. Aber es könnte ja alles heißen. Das ist ja fast schon Kunst, so offen für Interpretationen, wie das ist. Ja.
Genau. Ja, es ist halt wieder so dieses Jahr, weiß ich nicht, solidarisch sein oder lässt man es lieber?
Ja. Das ist wirklich. Ja, und ich habe dann so ein paar wichtige Neuerungen mitgebracht. Und ich glaube, was relativ bekannt ist, ist das Screening. Also das ist die Überprüfung, die übrigens kein Teil des Asylverfahrens sind und nicht vom Bundesamt durchgeführt werden. Und das bedeutet im Prinzip gläserne Geflüchtete, man kann es nicht anders sagen. Also neben so sinnvollen Sachen, wie dass halt die Identifikation von Personen erstmal gemacht wird und die gesundheitlich durchgecheckt werden und auch so Sicherheitskontrollen. Wäre schon schlecht, wenn Leute jetzt irgendwie mit Waffen kommen. Verstehe ich alles, das ist halt sinnvoll. Werden dann aber auch noch biometrische Daten erfasst und die Menschen werden in der Eurodac-Datenbank erfasst. SideQuest, was ist das für eine Datenbank? Ich zitiere an dieser Stelle der Einfachheit halber ein bisschen Netzpolitik.org. Den Artikel habe ich euch auch mit verlinkt. So, wir lesen mal kurz vor. Das System besteht seit 2003 und enthält bisher Fingerabdrücke von Asylsuchenden und illegalisiert eingereiste Personen. Allein im Jahr 2022 übertrugen die EU-Mitgliedstaaten 1,5 Millionen Fingerabdruckdatensätze an die Eurodac-Datenbank. Obwohl die geplanten Reformen als rein technische Anpassung des Fingerabdrucksystems dargestellt werden, ist die Realität weitaus schwerwiegender. An Eurodac werden die Gewalt gegen Menschen auf der Flucht massiv verschärfen. Die Reform dieser 20 Jahre alten Datenbank macht sie zum verlängerten Arm der feindlichen Asyl- und Grenzpolitik der EU. Zu diesem Zweck werden die problematischsten Überwachungstechnologien eingesetzt, die uns zur Verfügung stehen, nämlich die Erfassung, Verarbeitung und Analyse biometrischer Daten, die die vollständige Kontrolle über den Körper und die Bewegung von Schutzsuchenden ermöglichen. Fröhlich. Jetzt schon in der Definition. Es ist halt, die werden halt einfach nicht behandelt wie Menschen, die Schutzsuchenden in dem Moment. Ich finde, man kann es nicht anders sagen. Das möchte Gears unter anderem und das dazu, es werden jetzt halt auch alle Personen, die eben irregulär in die EU eingereist sind, also eben nicht mit Identitätskarte oder so, künftig innerhalb von wenigen Tagen hier gescreent und unabhängig von der Stellung eben eines Asylantrags. Das heißt also auch, Leute, die kein Asyl bekommen oder die halt wirklich schon an der Grenze abgeblockt werden, die werden auch alle erfasst. Also selbst wenn es halt nicht klappt mit dem Asyl, bist du halt trotzdem da drin. Es ist ganz kaputt. Ja. Dann gibt's ein Zuständigkeitsbestimmungsverfahren, also die Regelungen, die bisher unter dem Dublin-Verfahren bekannt waren, die werden neu geschrieben und die Verfahren sollen beschleunigt werden. So wie ich das verstanden habe, soll es dadurch einfacher werden, Leute an den Außengrenzen der EU festzuhalten und es soll neue Verfahrenstypen für Asylverfahren geben. Das Ding an sich, also dass da Sachen schneller gehen, da weiß ich jetzt aber nicht, wie sinnvoll das umgesetzt ist. Da müssten wir uns mal mit Expertinnen wirklich unterhalten. Aber es gibt auf alle Fälle noch viel mehr Änderungen, die allgemein sehr, sehr kritisch von Menschenrechts- und Flüchtlingsorgas gesehen werden. Und wir haben jetzt quasi schon was aus der Technikrichtung zitiert. Ich habe hier noch was aus einem Statement der Seebrücke dazu, als die Regularien noch ein bisschen neuer waren. Geflüchtete, die es schaffen, die immer weiter militarisierten Außengrenzen der EU zu überwinden und europäische Boden zu und europäischen Boden zu betreten, können mit den neuen GEAS-Regelungen über Monate hinweg in gefängnisähnlichen Lagern inhaftiert werden. Wer aus einem Land kommt, das als sicherer Herkunftsstaat eingestuft wird oder über einen vermeintlichen sicheren Drittstaat einreist, hat kaum mehr Chancen, ein individuelles Recht auf Asyl durchzusetzen. So sehen das die Expertinnen. Also alles scheiße. Kurz zu GEAS.
Ja.
Ja. Das merken wir uns für nachher, wenn wir drüber reden, wie der Bundestag abgestimmt hat, dass wir das jetzt in Deutschland da auch einführen müssen und anpassen und umsetzen, diese Regelung.
Ja, auch spannend fand ich dazu. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt leider nicht als Thema mit, fällt mir was gerade dazu ein, dass irgendwas gab es mit, die wollen ja jetzt das, also an sich erstmal nicht unbedingt schlecht, dass Geflüchtete sehr schnell arbeiten können.
Ja, ja, das ist da auch drin.
Genau.
Das habe ich
mit. Genau, okay, dann reden wir ja später nochmal drüber. Natürlich ändert das nichts an dem, wie das Verfahren verläuft oder so.
Also,
ja.
Also das ist tatsächlich ein Teil von der Umsetzung in Deutschland von GEAS.
Ja, okay. Naja, dann reden wir später nochmal drüber.
Ja. Juhu! Dann hast du auch mal was, worauf du dich bei meinen Themen freuen kannst.
Ja.
Gut. Aber ich wäre sonst mit Definieren fertig. Oder hast du noch eine schlaue Ergänzung? Also ich kenne schlaue Menschen, die das besser beschreiben könnten als ich, aber wir haben nur uns beide hier.
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, darfst du uns in die Updates, Themen und Berichte führen.
Updates, Berichte und Themen.
Ja, wir haben hier vor mittlerweile doch relativ vielen Wochen, aber ich weiß es nicht mehr genau, über die ÖR-Reform schon mal so ein bisschen gesprochen, was da so geplant war. Es gibt jetzt so die ersten Sachen, die bekannt sind, was passieren wird wohl. Die ersten Pläne, und zwar können wir schon mal sagen, Tagesschau 24, One und ARD Alpha werden zum Ende des Jahres eingestellt. Außerdem stellt auch das ZDF, ZDF Neo und ZDF Info ein. Dafür gibt es dann allerdings von der ARD und dem ZDF gemeinsam sozusagen die Programme Neo und Info. Wobei Neo als Angebot für junge Erwachsene also das Angebot für junge Erwachsene sein soll, so wie es ZDF Neo auch war. Und Info ist, soll als linearer Dokumentationskanal etabliert werden. Was man auch sagen kann, was ich ganz gut, glaube ich, finde, ist, dass Phoenix weiter bestehen soll.
Ja, das finde ich
auch. Dass auch der Kika weiter bestehen soll.
Die Leute wären riot gegangen. Also, dass das überhaupt diskutiert wurde, irgendwie zusammenfassend, ein junges Erwachsenenprogramm, das regt mich immer noch auf.
Bei Phoenix muss man noch dazu sagen, da gab es irgendwelche Aussagen, von wegen man möchte das Profil von Phoenix schärfen, aber kein Plan, was das bedeuten soll. Ich glaube, im Endeffekt heißt das, dass dort nur noch Bundestags-Livestreams oder sowas laufen oder keine Ahnung. Wobei, das macht keinen Sinn, es kann ja nicht 24-7.
Nein, du kannst sie ja halt wiederholen.
Kannst du den leeren Plenarsaal zeigen.
Oder du wiederholst, aber leerer Plenarsaal als Alternative zum Lagerfeuer oder so ist auch schön.
Also mal gucken, was da also es gab noch genauere Aussagen, die habe ich einfach nicht mehr im Kopf gerade. Genau, also das zumindest dazu.
Diese Vorstellung.
Ich glaube auch bei den dritten Programmen soll gar nicht so viel jetzt zumindest zunächst mal eingespart werden.
Okay.
Also mal gucken, was da noch kommt. Aber das sind die Infos, die ich jetzt auf jeden Fall habe, dass diese Sender sich jetzt ändern.
Ja, danke, habe ich nicht mitbekommen.
Also was heißt jetzt, also zum Ende des Jahres?
Mhm.
So, dann bist du jetzt erstmal wieder dran.
Ja, und ich habe neue Infos zur Polizeirechtsnovelle in Sachsen. Denn am 24. Februar ist der nun überarbeitete Entwurf ins Parlament gegeben worden. Und da sind so ein paar Dinge jetzt anders als das letzte Mal, als wir drüber gesprochen haben. Zum Beispiel rausgefallen ist, dass es, also jetzt soll es kein Palantir mehr geben, aber immer noch ähnliche Datenbankanalysen, die sogar mit selbstlernender KI mit Polizeidaten funktionieren sollen. Wieder fröhlich. ja.
In Berlin ging es doch jetzt los, oder? Ich glaube am Alex und am Girlie.
Ja.
Jetzt, glaube ich, mit KI-Videoüberwachung oder so.
Ja. Hatte ich auch überlegt, ob ich das Thema noch mit reinnehme, aber ich hatte schon einmal Polizeirecht und wir haben gesagt, wir halten die Folge kurz. Deshalb, ja, aber das war bei mir auf der Liste. Und Filmen mit Drohnen in Autos, um Leute am Handy zu erwischen, ist auch nicht mehr drin. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet. angepasst wurde, Datenanalyse, da soll es jetzt ein 3-Stufen-Modell geben, bei dem alle Polizistinnen einfach so personenbedatene Daten recherchieren dürfen.
Personenbedatene?
Personenbezogene Daten.
Ja.
Da ist dann alles dabei, außer biometrische Daten und Daten aus der Wohnraumüberwachung, aber halt sowas wie Anschrift und sowas. Das dürfen alle. Einfach so. Und das Ganze endet dann in der letzten Stufe beim Einsatz selbstlernender KI aus Polizeidaten. What could possibly go wrong? Also es ist halt so kaputt. Natürlich der Weitergabe an Drittanbieter dieser selbstlernenden KI ausgespuckten Polizeidaten dann am Ende und der Bildung von Verhaltensprofilen. Dafür braucht es zwar einen richterlichen Beschluss, aber der ist ja schnell geholt. Ich finde das gruselig. Und wenn wir da selbstlernende KI drauf werfen, muss die ja vorher auch mit irgendwas trainiert werden. Keine Ahnung, mit was das. By the way, nur soweit anonymisiert und pseudonymisiert, wie es nicht zu aufwendig ist, da sind die Formulierung auch super schwammig. Ich finde das alles ganz schlimm. Gesichtersuche im Netz wurde noch mal ein bisschen umformuliert. Auch gerade der Kletteparagraf, wie ihn Armin Schuster nennt, unser Innenminister hier, der verstößt vermutlich gegen EU-Recht. Nämlich die KI-Verordnung besagt, dass du aus den Bildern, die du so im Internet findest, keine großen Datenbanken machen darfst oder so eine große Datenbank nutzen darfst. Aber genau das wäre ja der Plan laut der Polizeirechtsnovelle. Und Armin Schuster findet das mit einem der geilsten Paragraphen. Und ich weiß nicht, ich will einfach nur Leute schlagen.
Das macht also es hat sich ja jetzt auch, also auf mehreren Ebenen zeichnet sich ja gerade ab, dass wir auf nicht nur EU-Recht, aber vor allen Dingen EU-Recht halt auch einfach scheißen.
Ja, das stimmt. Dann soll es noch Verhaltensscanner und Gesichtserkenner geben im öffentlichen Raum, nicht nur an vermeintlich gefährlichen Orten, sondern eben auch beispielsweise im ÖPNV. Das steht da so explizit drin. Was bleibt, sind Staatstrojaner, verdeckte Kennzeichenscans innerhalb der 30-Kilometer-Grenze, also zum europäischen Ausland. Das ist dann rund die Hälfte der Fläche in Dresden, unter anderem auch Sachsens, unter anderem auch Gebiete in Dresden, so weit geht das rein. Bodycams in Privatwohnungen und in Geschäften nach Öffnungszeiten sollen bleiben. Ja, so als Beispiele. Es ist alles gruselig, vor allen Dingen, wenn wir drüber nachdenken, dass es eigentlich ganz viel neues Zeug dazu gekommen ist, was nichts mit diesen Verfassungsgerichtsurteil zu tun hat. Es ist alles so unmenschlich. Ja, ein Update, was passiert als nächstes? Am 27. März ist Expertinnenanhörung und bis zum 30. Juni muss der Bums durch sein. Also es ist nicht mehr viel Zeit. Schlagt alle Alarm, bitte. Also es ist ganz, ganz gruselig und es ist sehr wenig rausgeflogen und es ist kein großer Gewinn, dass Palantir jetzt nicht mehr sicher reinkommt. Da muss ich eigentlich auch noch mal ein kleines Rage- oder Erklärvideo zu machen, weil mich das sehr ankotzt. Das habe ich jetzt ganz viel gelesen, gerade so auch bei linken Nicht-Techie-Gruppen oder von linken Nicht-Techie-Menschen, die alle froh sind, dass jetzt nicht mehr Palantir im Gesetz drin steht. Aber all das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist trotzdem drin. Und nur weil es nicht Palantir macht, das ist alles zum Kotzen. Ja, Flo. Wäre es kein Update, wäre es ein Aufreger. Aber du hast auch noch ein Update.
Ja, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das war sogar ein Aufreger. Oder war, glaube ich, bloß ein Thema.
Egal. Du hast auf alle Fälle drüber gesprochen.
Auch haben wir, also auf jeden Fall haben wir vor zwei Folgen oder sowas, haben wir drüber gesprochen, dass ja die deutschen Gasspeicher gerade sehr, sehr leer sind oder waren. Jetzt sind sie noch leerer natürlich seitdem geworden.
Mhm.
Und jetzt ist ja was passiert. Es ist ja jetzt auf einmal Krieg im Iran. Der Iran wurde ja angegriffen von den USA und von Israel.
Ja.
Und zwar beziehen wir, soweit ich weiß, kein Gas aus dem Iran, aber halt aus Katar. Und da gibt es irgendwie so eine bestimmte Strecke, die da sehr wichtig ist, um sozusagen dieses Gas zu liefern. Und die wird vom Iran jetzt blockiert.
Mhm.
Und das sorgt natürlich dafür, dass die Gaspreise extrem steigen. Also es war jetzt kurzfristig um ungefähr 50%. Und man weiß natürlich jetzt nicht, wie lange dauert das an, was hat das für langfristige Folgen und so weiter. Was man auf jeden Fall weiß, ist, den Song ziehen die Mieterinnen.
Oh.
Weil, also wir sind selber MieterInnen, ja, also wir können ja, wir
haben
ja
keinen, Menschen in Deutschland.
Wir haben ja keinen wirklichen Einfluss darauf, was unsere VermieterInnen, wie die ihre Häuser beheizen sozusagen.
Ja.
Und ob die halt Bock haben, noch eine uralte Gasheizung im Keller rumzu, oder uralte Gasanlage oder was auch immer, wie man das nennt, so einen Tank halt da im Keller rumstehen zu haben. Oder ob die wenigstens Fernwärme beziehen oder sowas. Genau.
Es gibt ja auch nicht überall die Infrastruktur für Fernwärme, das kommt ja noch dazu.
Ja, oder dann halt Wärmepumpe oder was auch immer, das kannst du ja noch mehr vergessen, dass das irgendwo mal bei solchen, also wenn du Mieter bist oder Mieterin. Ja, und deswegen ist das am Ende wahrscheinlich auch alles nicht so schlimm, weil es trifft ja nur die Armen so richtig hart. Genau, nee, weil man muss ja sagen, also ich gehe davon aus, dass das Menschen, die viel Geld haben, im Zweifel eher noch reicher macht.
Ja.
Weil das eben auch Menschen sind, die daran mitverdienen im Normalfall. Und es wird, das wirklich, ich würde fast sagen, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, es wird dazu kommen, so wie es auch bei der letzten Krise war, der Ukraine-Krieg so richtig heiß wurde, dass Preise nach oben gehen, mehr als die eigentlich gerechtfertigt wäre, weil man damit noch höhere Gewinnmargen natürlich rechtfertigen kann und einfach eine schöne Ausrede hat. Und dass sie, wenn dann die Lage sich entspannt, auch nicht mehr so stark zurückgehen werden.
Ja.
Von daher ist das jetzt eine super Gelegenheit, um sich mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie toll fossile Brennstoffe sind und Abhängigkeit von anderen Ländern und sowas. In dem Punkt. Also ich sag mal, zumindest unsere Bundeswirtschaftsministerin findet das ja ganz super. Die verdient aber wahrscheinlich auch relativ gut daran.
Ja.
Und oder zumindest ihre Freunde oder was weiß ich, ihre Bekannten. Das ist eh so ein Ding. Übrigens, das kann man vielleicht, ich glaube, das habe ich jetzt nicht nochmal extra mitgenommen, genau. Das kann man vielleicht gleich noch dazu sagen. Wir kommen später nochmal bei den Empfehlungen so ein bisschen drauf zurück. Ist jetzt nur über Katharina Reiche so ein bisschen verwandt mit dem Thema. Gerade ist auch ein großes Thema, dass sie ja auch die Solarbranche so ein bisschen versucht, wieder mal, wie sagt man, zu ficken. Also sie versucht halt, da auch irgendwie die Vergütung, halt also die Subventionen und die Vergütung auch für die Privat- SolaranlagenbesitzerInnen eigentlich zu streichen.
Mhm.
Und also die Einspeisevergütung, das findet sie nämlich ganz doof, dass es sowas gibt. Ist ja auch klar, weil es, für so Firmen wie E.ON oder auch ihre Westenergie, wo sie die Tochterfirma, wo sie ja selber die Leitung hatte, ist das ja super, super kacke, wenn auf einmal alle sich selber mit Energie versorgen und nicht mehr abhängig sind von einem Anbieter. Deswegen versucht sie natürlich gerade mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen. Und das macht sie nicht nur jetzt, das hat sie schon sehr lange gemacht. Das hat sie schon 2012 unter Peter Altmaier gemacht. Da war sie maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass sozusagen damals dieser Altmaier-Knick, die Altmaier-Delle passiert ist.
Ja.
Und seitdem hat sich nichts an ihrem Ziel geändert. Sie will alles tun, um sozusagen diese Energierevolution aufzuhalten und zurückzudrehen. Und ich kann nur an dieser Stelle nochmal, das kommt später bei der Empfehlung nochmal, wirklich nochmal nur dazu raten, Leute, lasst euch, also seid genervt davon, regt euch darüber auf, aber lasst euch davon nicht verunsichern. Solaranlagen lohnen sich auch, wenn man gar keine Einspeisevergütung dafür bekommt. Alleine durch den Eigenverbrauch.
Hm.
So, das dazu, aber da, genau, also... Das wollte ich nur mal gesagt haben, weil das ist wie in einem schlechten Film, was hier passiert.
Ja. Und also du könntest einen schlechten Politfüller schreiben.
Damit. Und ich weiß nicht, langsam, also man ist wirklich so kurz davor, also man sagt, okay, holt die Mistgabeln raus, wir ziehen nach Berlin.
Ja, schlichte Amtsumhebung für die ganzen Leute würde erreichen.
Ja.
Ja, Krieg, schlechte Leute in der Regierung und ähnliches, da habe ich ja eine Brücke jetzt quasi zu meinem nächsten Thema.
Cool.
Ich habe OpenAI, Anthropic und das Pentagon dabei. Ich weiß nicht, ich finde das, also ich war jetzt auch nicht so viel online in den letzten Tagen, aber ich habe es ein bisschen auch zu klein gesehen, das Thema, und deshalb möchte ich mal mit euch drüber reden, weil ja so viele Leute auch ChatGPT benutzen. Und ja, kann man nochmal drüber nachdenken. Also es gab einen Es gab einen Streit zwischen Anthropic, also den Leuten hinter dem Chatbot Claude, und dem Verteidigungsministerium in den USA. Und Claude war bisher das einzige KI-Modell, das im Ministerium genutzt werden durfte. Dann gab es Verhandlungen über die Ausweitung der, oder Claude, ich glaube Claude,
Claude ja. Eigentlich auch. Ich finde es ein bisschen komisch, muss ich gerade sagen, wusste ich nicht, und finde ich ein bisschen komisch, weil Claude ist ja eigentlich dafür bekannt, dass es besonders gut ist, was das Thema Softwareentwicklung angeht. Warum benutzt man das ausgerechnet im Verteidigungsministerium? Okay.
Naja, bin mir unsicher. Dann gab es aber Verhandlungen über die Ausweitung der Claude-Nutzung auf das US-Militär. Dabei hatte, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Dario Amodei. Der Chef von Anthropic jedoch gesagt, das geht zu weit, wenn das Militär es auch benutzen würde. Und das wäre eine rote Linie für den Einsatz von Claude. Und die Begründung war, die KI sei noch nicht ausgereift genug für, haltet euch fest, autonome Waffensysteme und dürfe zudem nicht für Massenüberwachung in den USA genutzt werden. Das schrieb er auch nochmal in einer öffentlichen Stellungnahme. Und das Ministerium hat Anthropic daraufhin als Risiko für die Lieferkette eingestuft. Und am Samstag folgte dann die Ankündigung, das Pentagon habe eine Vereinbarung mit OpenAI getroffen, also den Leuten hinter ChatGPT zum Beispiel und OpenAI.
Übrigens, ja. Kleiner Funfact, übrigens entgegen der Belegschaft von OpenAI, soweit ich weiß, das wollte nur Sam Altman.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich jetzt hier zusammengekürzt, aber das ist eigentlich auch noch mehr sehr wichtig. Und ja, also der OpenAI-Chef Sam Altman betonte, der Einsatz erfolge nur im legalen Rahmen, was in den USA ja nichts mehr bedeutet, und unter Beachtung von Sicherheitsprinzipien, die du auch festlegen kannst, wie du halt denkst. Und für mich bedeutet es jetzt im Umkehrschluss, wenn halt Claude nicht mehr eingesetzt wird, weil es nicht bereit ist für autonome Waffensysteme und nicht für Massenüberwachung genutzt werden soll,
dann soll es dafür benutzt
werden. Ja, dann soll das OpenAI-Zeug dafür jetzt genutzt werden.
Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Es ist so ein Abfuck. Und das ist so ein Aufreger eigentlich. Und, ja,
hast du den Originaltext von Sam Altman gelesen?
Nee, ich habe bloß mir das von dem
Entwurf. Weil ich bin mir nämlich auch nicht, ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, was er nochmal genau gesagt hat. Ich hatte das irgendwo, es hatte jemand im Forum gepostet, deswegen habe ich das gesehen. Und ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr an den Wortlaut oder irgendwas erinnern, aber ich wäre mir auch relativ sicher, dass er sogar sehr deutlich gesagt hat, dass es auch für autonome Waffensysteme eingesetzt werden darf.
Und ja, dann habe ich ja recht.
Und er das cool findet und sich da nicht darauf, also quasi und sich nicht auf den, ich sage jetzt mal ganz blöd formuliert, sich auf das Niveau seiner Mitkonkurrenten herablässt sozusagen, dass
man sich da überlegen, ob ihre gefährliche Technik das überhaupt kann, was sie soll.
Dass das ja wohl, also dass er sich davon ja nicht einschränken lässt, nur weil die das so
wissen. Ja, von sowas wie gesund Menschenverstand.
Ja.
Es regt mich halt super auf und ich habe das Gefühl, das ist nur ein bisschen in einer kleinen Bubble gewesen.
Also ich kann mich natürlich jetzt auch irren und mir irgendwas zusammenspinnen, aber ich bin der Meinung, dass ich irgendwie sowas in der Richtung gelesen hatte, dass der das eigentlich gar nicht, dass er das ziemlich cool findet und dass das eigentlich auch relativ deutlich so gesagt wurde, dass das dafür auch benutzt werden kann.
Würde in mein Bild, was ich von ihm habe, passen, sagen wir es mal so.
Also wirklich.
Ich
Ich hasse es übrigens, dass diese Firma OpenAI heißt.
Ja. Ja, ne, es hat jetzt nichts mit Open Source oder so zu tun.
Ja, ich weiß. Aber es ist trotzdem es führt zu einem Schandfleck auf dem Wort.
Aber du machst mir wieder Brücken. Ich finde das gut. Mein zweites Thema ist nämlich Keep Android Open. Einfach nochmal, weil das gerade nochmal ein bisschen mehr Bass bekommen hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier schon mal drüber geredet hatte. Ich glaube, schon mal kurz. Im August 2025 hat Google angekündigt, dass es ab September 2026 nicht mehr möglich sein wird, Anwendungen für die Android-Plattform zu entwickeln, ohne sich zuvor bei Google registriert zu haben. Und die Registrierung umfasst Zahlung einer Gebühr an Google, Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen von Google, Vorlage eines amtlichen Ausweises, also von den EntwicklerInnen, Hochladen des Nachweises über den privaten Signaturschlüssel des Entwicklers und eine Liste aller aktuellen und zukünftigen App-Kennungen. Was ich will, also das mit den zukünftigen verstehe ich einfach nicht, muss ich offen sagen. Ich habe die Infos von der Website keepandroidopen.org und die haben da gerade richtig viel Infomaterial und so. Ich lege euch das ganz doll ans Herz. Also seit Monaten geht ja auch die Open Source Community da selbstredend wild und die EntwicklerInnen müssen sich, weil Android damit mehr geschlossen wird und Apps dafür nur noch mit Google genehmigt werden, beziehungsweise dann nur mit der Genehmigung verteilt werden dürfen, halt jetzt mit richtig viel Scheiße rumschlagen und die wenigsten, die ja so ein Android-Gerät in der Hand haben, die ziehen sich irgendwoher eine APK oder so oder nutzen F-Droid oder irgendwas, die gehen halt auf den Google Play Store und deshalb muss dein Kram da auch liegen. Und es ist frustrierend, aber so gesehen eine kleine gute Nachricht, der Protest wächst langsam. Es gibt Vorlagen für offene Briefe, es gibt Übersichten für Kontaktmöglichkeiten und Schreiben an PolitikerInnen, dass diese Umsetzung eben in den Ländern nicht zulassen sollen. Es gibt ganz, ganz viel Solidarität. Unter anderem wird jetzt der Protest auch von KDE unterstützt. Und deshalb so ein kleiner Hinweis, dass das gerade gut Bass bekommt und dass ihr euch auf alle Fälle damit auseinandersetzen solltet, weil ihr auch, selbst wenn ihr gar nichts mit Entwicklung zu tun habt, ja alle NutzerInnen seid.
Und was mir auch so ein bisschen, was ich auch ein bisschen finde, was in die Richtung, also da ein bisschen zu passt, ist auch, also weil du gesagt hast, hier KDE unterstützt, das finde ich gut, gibt ja GrapheneOS.
Ja.
Was ja auch leider, also basiert ja immer noch auf Android und so, aber da ist es ja zum Beispiel, jetzt, da gab es jetzt auch eine Meldung, dass die jetzt mit Motorola offiziell zusammenarbeiten, um ein sicheres Smartphone rauszubringen. Mhm, was spannend. Ich super cool finde, weil ich denke, also was mich nämlich momentan bei GrapheneOS noch immer sehr stört, ist, wenn ich das benutzen will, also wenn ich quasi möglichst von Google unabhängig sein möchte, muss ich mir ein Telefon von Google kaufen. Weil es halt nur darauf läuft. Also natürlich kann ich mir auch ein gebrauchtes kaufen, dann kaufe ich es nicht direkt von Google, aber trotzdem ist es
viel zu komisch. Ja, es ist halt trotzdem kacke, ja.
Genau, egal. Also passt nur am Rande dazu, aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ich liebe diese ganze Open-Android-Bewegung, so dieses, weil das einfach, ich finde ja, Android ist an sich ein relativ gutes System, wenn halt diese ganze Google-Scheiße nicht dabei ist.
Das ist korrekt.
So, und es gibt ja zum Glück auch schon andere Bewegungen, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel Morena EOS, was ich jetzt gerade neu auf meinem neuen Telefon habe. Oder eben auch Lineage, gibt es ja schon viel länger.
Ja, EOS, ich benutze halt ewig Lineage.
EOS basiert ja auch auf Lineage, genau. Und natürlich ist das Problem da, dass das alles immer noch auf Android basiert und man eben gucken muss, was passiert dann, wenn, also ich weiß nicht, wie weit greift das dann da auch, wenn Google so einen Scheiß macht. Natürlich mindestens so, dass das ja dann quasi den Play Store betrifft und Leute vielleicht weniger Motivation haben zu entwickeln für Android und sowas. Ja.
Ja.
Mal gucken. Größte Hoffnung ist natürlich, dass irgendwann, wie soll ich sagen, irgendwelche Linux-Derivate für Mobilgeräte endlich nutzbar sind. Aber andererseits hat man dort das gleiche Problem, dass die Nutzerbasis natürlich sehr, sehr klein
ist. Ja, eben. Also das Problem ist halt da wirklich auch die Nutzenden-Basis.
Ja.
Ja.
Ja, schwierig.
Aber also wie gesagt, so gerade in den letzten Tagen ist es halt nochmal richtig abgegangen, der Protest und auch die Website dazu. Und es gibt auch einen Fediverse-Account und ja.
Ja, aber man muss halt auch sagen, was sowas immer mit sich bringt, man sieht es meiner Meinung nach auch an dem PC-Markt, es ist natürlich immer noch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber Microsoft baut in letzter Zeit zum Beispiel so viel Scheiße, dass halt die Nutzendenbasis von Linux ansteigt. Und das ist natürlich trotzdem nur Peanuts insgesamt gesehen, aber es sind jetzt, glaube ich, irgendwie 4% oder sowas. So. Und das hat sich halt, wenn man dann aber guckt, welche Entwicklung ist, das hat sich das halt innerhalb relativ kurzer Zeit verdoppelt. Also so im Sinne von in wenigen Jahren. Und da muss man sagen, sowas ist dann irgendwie wieder ein positiver Effekt. Aber ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass hier Keep Android Open damit Erfolg hat. Und um nochmal auf Discord zurückzukommen, da hat sich ja zum Beispiel, da hat sich ja zum Beispiel auch gezeigt, dass so ein bisschen diese ganze, der Backlash ja durchaus zumindest einen Teilerfolg produzieren kann, weil Discord jetzt ja zum Beispiel zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, okay, wir machen das mit dem globalen hier Altersverifikationskram doch noch nicht, weil wir unsere Software noch nicht für ausgereift genug halten. Aber gut, das ist natürlich nur ein Aufschieben. Aber ja.
Ja. So. Ich habe jetzt keine Brücke für dein nächstes Thema
gerissen. Nee, ich glaube,
das ist so. Aber du hast auch gerade so schön viel erzählt.
Ja. Ich habe jetzt nochmal ein Thema mitgebracht, was, ja, es ist, wir haben heute fast nur Scheiß-Themen. Es ist leider so.
Ja.
Das Bundesinnenministerium, also es ist an sich, ist hier noch nicht wirklich passiert, aber ich finde das einfach trotzdem kacke. Das Bundesinnenministerium unter Alexander Dobrindt prüft jetzt nämlich das Gutachten des Bundesverfassungsschutzes zur AfD, das die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einordnet. Das ist ja sowieso schon so, dass das gerade so ein bisschen zurückgenommen, nein, nicht zurückgenommen ist, aber... Ja, NRW
zum Beispiel jetzt.
Das ja, das meine ich nicht, aber ich meine jetzt, es war ja eh schon so, dass die AfD ja sofort dagegen geklagt hat.
Ja.
Und dann sofort auch der Bundesverfassungsschutz gesagt hat, okay, wir erklären uns bereit, dass wir, solange das Verfahren läuft, die AfD nicht mehr als gesichert rechtsextremistisch bezeichnen.
Ja.
Genau. Da ist jetzt noch mehr passiert, nämlich das Kölner Verwaltungsgericht hat nämlich in dem Eilverfahren, was sozusagen Teil dieses Verfahrens jetzt ist, was die AfD angestoßen hat, geurteilt, dass die AfD vorerst nicht vom Bundesverfassungsgericht als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden darf. Das
geht als Aufreger.
Das war ein bisschen komisch. Ich habe die, also die Begründung ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen weird, weil die so ein bisschen... Ja, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber ich war nicht unbedingt einverstanden mit dem, wie sie es begründet haben. Ein Teil der Begründung ist zumindest, dass sie so ein bisschen gesagt haben, ja, es gibt natürlich Bestrebungen innerhalb der AfD, die eindeutig quasi gegen die Verfassung sind und so, und wo man sagen kann, das ist natürlich alles schlecht, aber das macht deswegen ja noch nicht die Partei oder den Kern der Partei aus. So, das war sozusagen ja, so ein bisschen so. Und die, da gab's teilweise ein bisschen komische Begründungen, die so ganz blöde Lücken aufmachen, aber mal gucken, das ist ja auch erstmal nur das Eilverfahren, das Hauptsacheverfahren läuft ja noch und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das am Ende auch so ausgehen muss. Genau, auf jeden Fall als Reaktion auf dieses Urteil möchte man jetzt eine vertiefte Prüfung des Gutachtens machen vom Bundesinnenministerium. Man habe das Gutachten im April 2025 von der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD erhalten. Eine fachliche Prüfung habe zu diesem Zeitpunkt aber nicht stattgefunden.
Wow.
So, naja, wie dem auch sei. Also ich finde halt, wie gesagt, das ist an sich noch erstmal noch nichts wirklich passiert. Also bis auf, dass die AfD jetzt halt dieses Eilverfahren, sag ich mal, für sich entschieden hat, was natürlich kacke ist. Aber ich finde, das sendet irgendwie böse Signale, dass jetzt quasi das Innenministerium sagt, ja, okay, also dann müssen wir jetzt vielleicht das doch nochmal überprüfen, ob das doch nicht vielleicht doch eine ganz tolle Partei ist.
Ja.
Also so haben sie es natürlich nicht gesagt, aber naja.
Ja, scheiße. Also, ich hatte es gar nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Ja, scheiße. Okay. Nachdem es eigentlich schon ein Aufreger war, habe ich uns noch einen Aufreger mitgebracht.
Ja.
Der Aufreger der Woche.
Ja, der Bundestag beschließt jetzt, also beziehungsweise hat jetzt die Umsetzung der GEAS-Reform beschlossen.
Buh.
Ja, buh, einfach. Also wir haben ja schon gerade besprochen in der Definition, warum das halt einfach Kackscheiße ist. Und der Bundestag hat jetzt die deutsche Umsetzung der EU-Asylreform GEAS beschlossen, die jetzt für alle Bundesländer gilt. Es ist eine miese Umsetzung, denn auch wenn Sachen drin sind wie das, was du schon angesprochen hattest, dass vorgesehen ist, dass AsylbewerberInnen mit Bleibeperspektive in Deutschland bereits nach 3 Monaten die Aufnahme einer Arbeit erlaubt wird, ist halt alles andere Mist. Also das ist jetzt ein Gewinn mit den 3 Monaten, da es faktisch gerade ein 6-monatiges Arbeitsverbot für AsylbewerberInnen gibt, weil die so lange in einer Auffangstation festsitzen und die können dann halt nicht arbeiten, aber ja, das Schlechte überwiegt halt so alles, was wir erklärt haben, was halt einfach bei der GEAS-Reform drinsteht. Es wurde...
Ja, wie schon vorhin gesagt, sozusagen selbst wenn die dann in Arbeit sind und in der Arbeit nachgehen, ist das quasi, hat das wirklich absolut überhaupt keinen Einfluss darauf, wie das Asylverfahren ausgeht.
Richtig.
Was halt irgendwie auch komisch ist, aber ja.
Das ist halt totaler Quatsch.
Ja.
Das ist einfach nur, dass die halt nicht länger rumsitzen, ohne irgendein Ziel zu haben gerade. Also das ist psychologisch auch wichtig, dass du eine Aufgabe kriegst, aber es ist halt trotzdem scheiße. Also wenn du es halt böse siehst, kannst du halt so sehen, dass wir dann die Leute nochmal schön mit ihrer Arbeitskraft ausnutzen und sie dann trotzdem noch wegschicken einfach wieder.
Ja.
Ja.
Es in den Tod im schlimmsten Fall.
Ja, ne, in der Regel.
Ja.
Es wurde sehr viel und sehr emotional diskutiert. Es gab nur vernünftige Kritik von der Grünen und von der Linken, die auch gegen die Reform gestimmt haben. Die AfD war auch dabei, aber weil den Arschlöchern das alles noch nicht weit genug geht. Ja, und die Verschärfungen sind jetzt durch, auch von so Leuten wie, ja, der Partei Deutschland, weil sozialdemokratische Partei ist es halt nicht, wenn du sowas abstimmst. Und es ist einfach nur zu kotzen. Übrigens nochmal absurder, die Verschärfung, denn die Zahlen der Menschen, die in Deutschland beantragen, halt Asyl beantragen, sind seit Herbst 2023 gesunken. Ja, also es sinkt halt kontinuierlich. Und es ist halt einfach unmenschliche Kackscheiße.
Ja.
Punkt. Und ich finde es halt einfach schlimm. Und ich finde es halt auch schlimm, wenn so Parteien wie die SPD einfach da, also wenn es noch ein bisschen so als Erfolg gesehen wird, wenn so sich einzelne Personen wenigstens enthalten haben, wo ich mir denke, ja, Arschlöcher, es ist klar, dass man da dagegen stimmen muss. Ja. Arschlöcher, also kannst nicht anders sagen.
Ja.
Mein Aufreger ist leider relativ kurz, weil ich es halt so lange definiert habe, weil ich mir gedacht habe, so diese harten Fakten, was steht da drin, die besprechen wir mal lieber am Anfang mit in der Definition, bevor ich jetzt erst halt hier so aufblähe, den Aufreger mit, ja, was ist eigentlich drin? Es ist halt ein super komplexes Thema. Ja,
ja, das macht nichts. Ich habe dafür eine kurze gute Nachricht mit.
Die gute Nachricht der Woche.
Okay, dann erzähl mal.
Ich habe süße Tierchen mitgebracht.
Ja, mehr süße Tierchen.
Wir fangen jetzt mal mit einem Fakt an. Der Feldhamster gilt seit 2020 als vom Aussterben bedroht.
Ich dachte länger.
Ich glaube, es ist jetzt erst seit 2020 offiziell.
Okay.
Jedenfalls, genau darum soll es aber natürlich nicht gehen, das wäre nämlich keine gute Nachricht.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ein Schutz,
süße Tiere vom Aussterben bedroht.
Ein Schutzprojekt in Mainz zeigt jetzt aber Wirkung. Das ist natürlich noch längst nicht, das hilft dem jetzt nicht unbedingt nicht auszusterben. Also wir hoffen natürlich, dass es die richtige Richtung vorgibt, aber ja. Genau. In den vergangenen Jahren habe sich nämlich die Zahl der Bauten im Schutzgebiet bei Mainz-Ebersheim beständig erhöht.
Ja.
Und das ist übrigens das Areal mit der letzten Feldhamsterpopulation in ganz Rheinland-Pfalz.
Oh.
Und genau, und was auch noch positiv ist, dass, also quasi positiv ist zum einen, dass es funktioniert, dass sie halt wieder zunehmen. Und das zweite Positive ist, das Schutzprojekt wurde bis 2029 verlängert und wird eben dann auch in dieser Zeit jetzt nochmal mit 2,4 Millionen Euro gefördert. Und ja, und das ist wirklich, also man kann nur hoffen, also dass sozusagen diese Bestrebungen auch vielleicht woanders passieren und dass die Bestrebungen überall Wirkung zeigen und dass der Feldhamster halt nicht ausstirbt. Wenn man nämlich den ursprünglichen Prognosen nachgeht, dann wäre der Feldhamster bis halt Ende der 2030er Jahre spätestens bis 2050 ausgestorben.
Okay, krass.
Ja.
Weißt du, was niedliche Überwachung wäre? Wenn dieses... Okay, das klingt alles falsch. Aber wenn man dieses Schutzgebiet da halt so filmen würde und damit irgendwie auch so ein bisschen Akzeptanz für Geld und da vielleicht auch so Geld generieren würde, wenn man so keinen Hamster, weil die sind ja einfach nur scheißniedlich. Also so wie Hamster Essen transportieren ist einfach nur das Allerschönste. Das ist so süß.
Ja, ich habe auch natürlich bei dem Artikel auch ein Bild gesehen und so, die sind schon sehr süß.
Ja, ja. Okay, niedliche Überwachung, ach Stefanie. Was haust du wieder raus? Gut. Ich finde das gut. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann habe ich aber noch ein paar Trends für dich mitgebracht. Also für alle.
Okay.
Die Trends.
Ich habe dabei dieses Mal auch mehr Trends als zuvor und aus einem größeren Zeitraum. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe von Kuckitz Blog, schrieb am 23. Februar, Eltern regen sich auf, wenn die Kita ein Foto fürs Portfolio macht. 2 Minuten später Nachrichten in der WhatsApp-Elterngruppe, dass ältere Kinder per Google Family Link Dauer überwacht, in Klammern Standort, App-Nutzung, Zeiten und Fotosync in Google Cloud. Datenschutz nach Bauchgefühl, streng bei der Kita, blind bei Big Tech. Manchmal kann ich nur den Kopf gen Himmel heben und rufen, Herr, wirf Hirn vom Himmel. Und fühle ich.
Ja, man sagt ja eigentlich, so wirf Hirn vom Himmel oder Stein, Hauptsache du triffst.
Das sagst du. Ja, dann haben wir so viele Waisenkinder, machen wir auch nicht.
Ja, gut.
Ach Gott, das ist schon schlimm. Wir waren schon so bei Polizeigesetzen und so heute. Und was ich auch überlegt hatte, ob ich es noch mit reinnehme und mir dann gedacht habe, nein, kurze Folge, ich muss das irgendwann noch schneiden. Martin Schwarzbeck schrieb am 23. Februar, als ich kürzlich gelesen habe, wie Bremen sein Polizeigesetz verschärfen möchte, habe ich mir noch gedacht, immerhin mal ein Bundesland, das keine Verhaltensscanner erlaubt. Das ist ja ein Riesentrend gerade. Dann kam die Meldung rein, dass der Verhaltensscanner in Bremen doch eingeführt wird. Und zwar im ÖPNV. Ja, das kennen wir ja dann für Sachsen dann auch.
Ja.
Es ist halt so kaputt. Es ist einfach so kaputt.
Würde ich gerne mal wissen von den Leuten, ob die sich dann wirklich sicher fühlen, wenn sie wissen, dass sie die ganze Zeit verhaltensgescannt werden. Weil ich fühle mich da unwohl.
Ja.
Und das, obwohl ich gar nichts Bösartiges vorhab.
Ja. Ja, das ist schon schlimm. Dann habe ich noch einen Trend dabei, der hätte auch ein Update werden können. Der ist derzeit ein Trend, denn die Rote Hilfe schrieb nochmal zu dieser ganzen GLS-Sache am 24. Februar. Die GLS-Bank und die Rote Hilfe haben einen Weg gefunden, die Zusammenarbeit fortzusetzen. In den vergangenen Wochen wurde die Struktur der Kontoführung mit juristischer Unterstützung neu geordnet und übersichtlich gestaltet. Die Zahl der Konten wurde reduziert und Abläufe klar geregelt. Damit ist gewährleistet, dass alle regulatorischen Vorgaben eingehalten werden können. Die Gespräche, die seit Ende 2025 geführt wurden, verliefen offen, konstruktiv und lösungsorientiert. Für die Rote Hilfe ist entscheidend, dass unsere Solidaritätsarbeit für Betroffene und Repressionen weiterhin verlässlich gesichert bleibt. Als Rote Hilfe möchten wir uns ausdrücklich bei allen bedanken, deren überwältigende Solidarität uns in den vergangenen Wochen getragen hat. Also das war die ganze Debanking-Sache. Weiß nicht, das klingt so neutral positiv. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, das nochmal zu recherchieren, aber irgendwie habe ich noch einen Nachgeschmack. Weiß nicht, wie du es einsiehst. Hast du da mehr zu gelesen?
Nee, gar nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Okay. Ja, ist vielleicht gut, dass es dann erstmal nur ein Trend geworden ist.
Ich muss schon wieder über einen Verschreiber von dir lesen, reden, weil ich den so lustig finde. Weil du hast geschrieben, frag den Staat Schrie. 26.
Ja, denn im ersten Satz ist ein Ausrufezeichen.
Ja.
Nun, genau, also auf zum Bundesverfassungsgericht für die Pressefreiheit. Das kann man auch mal schreien.
Ja.
Fragt der Staatschefredakteur Arne Semsrott hat heute gemeinsam mit Freiheitsrechte eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Denn Deutschland höchstes Gericht soll Paragraph 353d endlich abschaffen. Ja. Und das war das ganze Ding mit den Veröffentlichungen, was du da machen kannst und was nicht. Und das ist schon mal, finde ich, gut.
Ja.
Ist auch relativ ausführlich hier alles. Also hier sieht man auch so diese ganzen Schreiben, die sie da gemacht haben. Ist sehr interessant, könnt ihr euch angucken. Finde ich gut. So, jetzt habe ich das hier so aufgemacht. Komme ich wieder zurück? Nee. Ach, immer diese Techies, da ist der Tab. So. Dann habe ich ebenfalls vom 26. Februar noch vom Postillon. Vorerst nicht gesichert rechtsextrem. Tausende treten enttäuscht aus AfD aus.
Ja, das bezieht sich übrigens auf das, was ich erzähle.
Ja, das passt doch.
Ja.
Das fand ich gut. War ein guter
Artikel. Also natürlich bezieht sich nicht auf das, was ich erzählt habe, sondern das, was andere erzählt haben. Aber quasi es ist die gleiche Quelle, so könnte man sagen.
Ja, ja. Passt gut. Und dann habe ich noch von Markus Beckedahl. Der schrieb am 4. März, keine Überraschung, Metadata-Workers haben Zugriff auf die Videoinhalte der Meta-Brillen. Alexa gefällt das. Metas AI-Smart Glasses And data privacy concern workers say we ja. Say everything. Und dann kommt da noch so ein bisschen gelesen, Verlinkung ja. und so. Ja. Und ja, das, also das ging auch wirklich gut rum, das Thema. Muss ich sagen, zu Recht.
Ja.
Zu Recht. Ja. Mit dieser fröhlichen Nachricht. Ich muss mal wieder darauf achten, dass ich am Ende was Gutes in den Trends habe, wenn wir sie schließen. Aber mit dieser fröhlichen Nachricht bin ich mit den Trends fertig.
Ja.
Die Empfehlung.
Aber dafür haben wir jetzt ja noch ein paar Empfehlungen und da sind auch gute Sachen dabei.
Das stimmt. Und zwar, das hatte ich überlegt, ob ich das bei der letzten Folge mit in die Trends nehme, weil das so eine große Sache war. Es gibt ein neues Nachrichtenformat, Fun Facts, mit Marc-Uwe Kling und anderen und auch eigener PeerTube-Instanz und schon den ersten Folgen. Ich habe euch hier mal den Account von Fun Facts verlinkt. Wir haben jetzt diese erste Ankündigungsfolge oder wie auch immer das Ding hieß, geguckt. Mehr leider noch nicht. Ich habe zum Beispiel schon gesehen, dass es jetzt was mit Sarah Bosetti gibt. Mhm. Ich auch sehr interessiert. Also, ist cool. Marco Kling hatte so schön gesagt, dass sie machen halt das Nachrichtenformat, das sie selber gern sehen würden.
Ja.
Und so fühlt es sich an. Also, ich habe Bock. Ich finde das cool.
Ist eine coole Sache.
Ja. Dann hast du ja jetzt hier noch das mit Frau Reiche mit.
Genau, ich habe, weil ich halt jetzt nicht so über das Thema geredet habe, habe ich mir gedacht, ich bringe euch das als Empfehlung mit. Es gibt da quasi einen, bei Heise gibt es einen Meinungsbeitrag dazu, den ich gut fand. Die Solarfalle der Katharina Reiche heißt der. Mhm. Und da wird auch nochmal genau das gesagt, was ich vorhin auch gesagt habe, dass man halt nicht sich davon verunsichern lassen sollte, weil das genau ihr Ziel ist. Sie möchte halt die Solarbranche kaputt machen. Sie möchte, dass die Leute keine Solaranlagen mehr kaufen.
Ja.
Sodass wir dann irgendwann, sodass einfach dieser Ausbau zurückgeht und das zum Erliegen kommt und die Energiewende verzögert wird und so weiter. Die Gründe dafür sind klar, weil halt das, wo sie ihr Geld verdient oder verdient hat zumindest und wahrscheinlich in Zukunft wieder irgendwann verdienen wird, profitiert halt davon, wenn die Leute alle davon abhängig sind. Und deswegen ohne Rücksicht auf Verluste immer schön fossile Energie. So,
und widerlich.
Genau, und das ist natürlich das ist kritisierenswürdig und da muss man sich drüber aufregen, man muss diese Frau hassen, muss ich einfach so sagen. Und alle ihre ganzen Banausen, die da mit dazugehören. Aber trotzdem darf man sich halt.
Gleich direkt wieder den Tisch.
Ja, trotzdem darf man sich halt nicht davon entmutigen lassen und muss man halt auch trotzdem, man muss dann auch dazu sagen, dass eben, weil das wird nämlich häufig nicht gemacht, man darf eben nicht nur Panik verbreiten damit, oh Gott, jetzt wird alles teurer und so, sondern muss eben auch dann ganz klar sagen, ja, aber trotzdem ist es immer noch schlauer, das zu haben, als was anderes. Und weil es halt einfach rein, in Anführungszeichen, rein marktwirtschaftlich schon sinnvoller ist. Und deswegen fand ich den Meinungsbeitrag ganz gut, weil er halt ein bisschen auch diese Perspektive hat mit, okay, ja, das ist alles kacke, aber trotzdem ist Solar immer noch die bessere Alternative.
Okay.
Und das wollte ich einfach mitbringen.
Ja, dann habe ich ja letztes Mal gefragt, ob irgendwer eine gute Empfehlung zu den Epstein-Files hat.
Ja.
Und habe keine Antwort bekommen. Aber ich mache ja mal einen Vertrauensvorschuss an Hoxilla, weil ich habe die Folge noch nicht gelesen. Aber es gibt jetzt eine Epstein-Files-Folge von ihnen. Und ja, die ist bestimmt gut. Ich habe noch nicht reingehört. Ich habe quasi nur die Ankündigung, dass sie kommen wird und was sie vorhatten. Und ich denke, in Anbetracht der Länge und so, dass das ein guter Rundumblick ist. Und wer die beiden nicht kennt, die Waschkaus, die machen immer so viel Beiträge zu, also Podcast-Beiträge in die Richtung irgendwelche Verschwörungsmythen oder Erzählungen aufklären, viel eben auch aus dieser Skeptis-Richtung von den guten Leuten, also nicht alles in Verschwörungstheorien, sondern eben die gerade wieder aufklären. Und ich bin große Fan, ich höre die schon ganz lange, Verschwörungsmythen. Habe ich nicht Erzählungen wenigstens gesagt?
Du hast Theorien gesagt.
Scheiße. Mist. Das sind keine Theorien. Und ich denke mal, dass das was Gutes ist. Ich habe es aber noch nicht geschafft. Aber ich hoffe mal. Ich vertraue
hier
mal.
War das nicht auch so, dass die auch beide irgendwie einen sehr ähnlichen Vornamen haben?
Ja. Alexander und Alexa.
Ach so.
Okay. Und dann sind sie noch verheiratet. Ja, und das ist wirklich ganz toll. Ja, also auch an sich eine Hörempfehlung. Huxela sind super, super toll. Ja. Und jetzt kommt der Eigenwerbeblock.
Hast du das Videoprojekt absichtlich erst jetzt oder hast du das übersprungen?
Ja.
Ja, okay.
Weil, wenn du mir jetzt zugehört hättest, statt mir eine Frage zu stellen, hättest du gehört, dass ich gesagt habe, jetzt kommt die Überleitung zu der Eigenwerbung.
Okay, ich verstehe.
So. Danke, dass du mir meine Überleitung
gemacht hast. Aber der Eigenwerbungsblock hätte ja auch nur das unten sein können.
Ja. Nun, also. Ich sag jetzt mal, worum es geht, die armen Leute, die uns zuhören müssen. Es geht um das Videoprojekt Feministische Kampfwoche bei uns Piratinnen Dresden. Ich verlinke euch die Peertube-Playlist dazu, weil ich kenne euch. Wir haben das auch auf Insta und auf YouTube, aber für euch die gute Peertube-Playlist. Das ist quasi ein Adventskalender zum Feministischen Kampftag. Ging am 1. März mit einem kleinen Video los. Geht um verschiedene Themen. Mein absoluter Favorite ist das Video, das gestern rauskam, da hat sich Johanna drum gekümmert, die 5 verschiedene LokalpolitikerInnen interviewt hat und ihnen ja Fragen zu ihrem Alltag und wie sexistisch der in der Politik ist, gestellt hat. Ja, immerhin 4 verschiedene WählerInnenbündnisse oder Parteien. Sie hat eine Repräsentanz geschaffen und es sind nur liebe Leute dabei und auch sehr gute Antworten. Ich mag es sehr. Das ist ein cooles Video geworden. Das ist mein Liebling. Ich habe auch 2 gemacht. Ich habe zur Erziehung und eine Definition zur Intersektionalität gemacht. Genau. Aber trotzdem, das andere ist cooler. Und jetzt kommt der richtige Eigenwerbungsblock, denn mir ist vorhin aufgefallen, auf dem Heimweg, dass wir lange nicht mehr drüber geredet haben, dass wir einfach Merch haben. Weil ich mit einem Menschen weggelaufen bin, der immer mit unserem Merch rumläuft. Der hat nämlich ein cooles Reboot Politics Cappy. Und für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, das Textilkombinat aus Bielefeld baut sich gerade einen sehr, sehr coolen Online-Shop für so, ich sag mal, Nerd-Techie-Kram auf. Die machen Drucksachen, die besticken Sachen, da gibt es coole Sachen zu irgendwelchen Betriebssystemen oder zu Fediverse-Kram, Guido Kühn-Sachen, den wir auch manchmal in den Trends haben mit den Karikaturen und halt eben auch immerhin 2 Sachen von Reboot Politics, ein T-Shirt und ein Cappy. Und ja, ich dachte mir, ich erzähle das einfach nochmal. Also, ich habe da eigentlich auch mal rumgejammert, dass vielleicht auch Sticker-Motive von uns so ein bisschen verarbeitet werden könnten, aber da sind wir noch nicht so weit.
Wäre eigentlich auch gar nicht so ein schlechter Werbeslogan. Wahrscheinlich gibt es das auch von irgend so einem, so einer Butze. So, wir machen Druck.
Wir machen Druck ist eine Firma.
Ach so, stimmt, das ist sogar eine Firma.
Ja.
Okay. Na gut, ist mir entfallen. Egal. Wie nehmen wir uns, ja, ich finde es aber tatsächlich ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen unangenehm an, das zu empfehlen.
Ja, na, aber ich wollte jetzt keinen Werbeblock machen. Ich wurde vorhin schon ein bisschen so angemobbt von diesem Menschen, der mit unserem Merch rumläuft, ob ich dann einen neuen Einspieler mache mit Werbung und kleiner Roboterstimme, wenn ich Werbung dafür machen will.
Zumindest muss man sagen,
ich meine, er hat Geld für unseren Kram. Ja, das stimmt.
Wir verdienen daran nicht.
Genau, also das Geld geht an Textilkombinat und ich meine, er hat für Geld unser Merch gekauft und er will mich dann damit ärgern, dass ich das hier mal nochmal erzählen möchte. Ein zweites Mal nach Monaten, dass es von uns Merch
gibt. Ja. Ich hätte noch eine Empfehlung, die eher so, die keinen Link hat, die einfach so allgemein ist, sag ich mal.
Okay.
Wir haben ja wieder mal, und eigentlich ist das ja auch immer so, wieder mal eine Folge mit vielen negativen Dingen gehabt.
Ja.
Und was ich persönlich merke, was mir hilft und was, glaube ich, auch vielen anderen Leuten hilft, ist, selber zu helfen. Ja. Also Dinge, also irgendwie was Gutes zu tun und vor allen Dingen mit anderen Leuten was Gutes zu tun, um halt auch zu merken, ey, hier gibt's immer noch, also Menschen sind nicht sozusagen von Natur aus scheiße, sondern es gibt auch ganz tolle Menschen, die versuchen zu helfen und die versuchen was Gutes zu tun und die versuchen das Richtige zu tun. Und da gibt es natürlich super viele Beispiele. Auch wir hatten hier Beispiele dabei, wie Huxela natürlich oder ja, auch natürlich
Wir haben die tolle Seebrücke zitiert.
Seebrücke, wollen, genau. Also es gibt so viele Beispiele schon eh, aber auch so, das wirklich mal so zu erleben, ist, glaube ich, wirklich hilfreich. Und ich finde, da gibt es gerade auch viel Gelegenheit zu. Wenn ihr zumindest, wenn ihr euch in dem Bereich ein bisschen auskennt, dann wäre es zum Beispiel eine Idee, halt zum Beispiel beim D-Day zu helfen, beim Digital Independence Day. Der ist ja an jedem ersten Sonntag im Monat. Und da gibt es bestimmt was in eurer Nähe, müsst ihr mal gucken.
Der nächste am Ostersonntag. Oder also auch, da brauchst du wahrscheinlich besonders viel Hände, weil da viele Leute nicht da sind, weil Familie.
Auch wieder technisch leider, weil das leider ein bisschen auch das ist, was mich persönlich anspricht. Was ich super cool finde und was ich eigentlich gerne mal machen würde, aber noch nie dazu gekommen bin, ist so ein bisschen so Thema Repair-Café und sowas. Also einfach Reparierbarkeit. Reparierbarkeit ist was richtig Cooles. Und ich würde gerne so viel mehr können und so viel mehr lernen dazu und gerne anderen Leuten helfen, habe aber einfach mir bisher nie die Zeit dafür genommen.
Ich war mal bei einem Repair-Café, die Nähstation.
Das ist witzig.
Das ist auch witzig, weil das passt ja auch ein
nicht
bisschen
nicht nur Technik, dazu. Ja, hast du natürlich recht. Ja. Nee, aber ich finde das einfach cool, weil irgendwie, ich glaube, wir brauchen in der Gesellschaft viel mehr Bewusstsein dafür, wie wichtig Reparierbarkeit ist. Und wie cool das ist, wenn man Dinge reparieren kann.
So. Ja.
Und zwar am besten, wenn wir jetzt mal bei Computern bleiben, am besten ohne, dass man wissen muss, wie man lötet.
Ja.
Weil das nämlich schon, das ist schon ein Level von das ist schon ein Skill-Level, was viele Leute sich, glaube ich, nicht zutrauen werden.
Ja, A, das, B, brauchst du die Ausrüstung.
Das kommt natürlich auch noch dazu. Es reicht ja schon, dass
halt
man immer
irgendwie. Wo du das machen kannst.
Reicht ja schon, dass man immer irgendwelche Spezialwerkzeuge braucht, um die Dinge auseinanderzuschrauben.
Ja. Oh Gott. Das ist eine sehr gute Frage.
Eine Sache will ich dazu noch sagen, man muss sich auch bewusst machen. Das wäre auch cool, wenn das in der Gesellschaft mehr, also wenn das einen mehr höheren Fokus hätte. Was sind die Dinge, die kaputt gehen? Also quasi nicht. Also klar, alles kann kaputt gehen, aber jetzt sozusagen zu wissen, zum Beispiel bei meinem Laptop, was ist das Teil, was in aller Regel kaputt geht?
Mhm.
Und dann eben das vor dem Kauf zu wissen, ist das, kann ich das reparieren oder kann ich das nicht reparieren und muss ich dann ein neues kaufen oder muss ich es irgendwo teuer fremd reparieren lassen oder sonst was?
Ja.
Und ja, genau. Und das gibt ja zum Glück auch Bestrebungen, auch da gibt es wieder coole Leute, ne? Wie, weiß ich nicht, Framework, die halt modulare Laptops bauen, die leider sehr teuer sind. Aber ich meine, ist halt so. Oder auch ein Fairphone und ein Shiftphone und so, die auch ein
Obwohl
bisschen...
Obwohl ein Fairphone das nicht so gut macht, wie ich damals, als sie neu waren, gehofft haben. Dass sie trotzdem nicht über Generationen Dinge...
Ja, ist richtig, habe ich auch
gleiche gedacht. Form haben und sowas. Also, dass die Technik besser wird, ist ja das eine, aber dass es alles immer unterschiedliche Formen hat, ist ja nicht notwendig.
Ja, das mag sein, das stimmt. Also das habe ich auch zumindest am Anfang mal anders erwartet, genau.
Ja.
Und auch beim Shiftphone ist es, glaube ich, genauso. Aber trotzdem ist es so, dass das natürlich besser ist, dass man das reparieren kann relativ einfach und dass das auch jemand kann, der nur den Skill hat, ein paar Schrauben zu wechseln.
Ja, wie meine Mutter auch geguckt hat, dass ich einfach den Akku bei meinem Handy wechseln kann, weil ich ein Fairphone habe.
Das selbst das mittlerweile so was Besonderes ist, das macht mich immer noch alle.
Die war richtig hart neidisch.
So. Aber das ist leider so heutzutage und keine Ahnung. Und Ding, was ich zum Beispiel nicht wusste, was anscheinend auch so, da habe ich auf einem YouTube-Kanal so gesehen, was ich aber spannend fand, es ist extrem unüblich, gibt es ganz selten bei bestimmten Laptop-Modellen, dass diese USB-C-Dinger, dass die modular sind.
Mhm.
Die meisten sind draufgelötet.
Ja.
Und tatsächlich ist hier Apple ein Positivbeispiel mal, weil die das schon seit über 10 Jahren, glaube ich, in ihren MacBooks machen, dass das Ding modular ist. Und du einfach, würde sagen, wenn es repariert werden muss, dass sozusagen nur dieses USB-C-Modul ausgetauscht werden muss und nichts sozusagen gelötet werden muss. Dafür haben die andere Sachen, die da wieder super scheiße zu reparieren sind. Aber das geht jetzt, glaube ich, zu sehr ins Detail.
Ja.
Ich wollte es trotzdem mal alles erzählt haben, dass wir da...
Ja, wenn
dass
nicht...
Wir coole Sachen, dass ihr mal coole Sachen macht und
das ist eine
anderen
gute
Leuten
Empfehlung.
Hilft. Und generell...
Coole Sachen machen ist wichtig.
Neben coole Sachen machen auch schöne Sachen machen.
Ja.
So. Gut. Kann auch beides zusammen sein.
Ja. Aber das passt ja jetzt auch ein bisschen wieder als Überleitung zu den Ankündigungen.
Ja.
Was steht an?
Da haben wir am nächsten Wochenende, am 15. März, ist Internationaler Tag gegen Polizeigewalt. Es gibt in ganz vielen Städten Infoveranstaltungen dazu und Demonstrationen. Guckt euch da gerne mal um. Große Empfehlung, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Gerade zu den Zeiten, dass wir all diese furchtbaren Polizeigesetze gerade bekommen. Und Amerika zum Beispiel. Hm. Nicht Amerika, USA. Dann haben wir vom 23.3. bis 28.3. die Gratis-Rollenspieltage, wo wir wieder bei schöne Sachen machen.
Ja, es sind schöne werden. Sachen, ja.
Ja, und am Donnerstag, den 26. März, ab 19 Uhr gibt es auch ein Rollenspiel in Dresden, bei den Piraten Dresden, werde ich, nachdem wir zweimal den Stadtrat der Tiere gewählt haben, also in 2 Jahren, wir haben ihn 4-mal gewählt insgesamt, jetzt nochmal in die Haushaltsverhandlung gehen. Es wird wild. Und es gibt mindestens ein neues Tier.
Ja.
Für die, die schon mal dabei waren. Und auch schön, oder halt auch so in der Richtung, dass man sich vielleicht da vernetzen kann, um irgendwo Sachen zu helfen,
ja,
sind die Chemnitzer Linux-Tage. Am 28. und 29. März finden die statt. Dort in der Uni. Ist cool.
Ja, ist super cool.
Ich werde ein bisschen Wok engeln, ja, nur dass sie es nicht Wok nennen.
Wir sind beide da. Also vorausgesetzt, es kommt nicht irgendwie spontan irgendwas Schlimmes dazwischen.
Schrei das doch nicht.
Naja, das muss man ja trotzdem dazu sagen. Ja. Genau.
Voraussichtlich sind wir beide.
Genau, wir sind voraussichtlich beide da und es werden sogar auch ganz viele Leute so aus dem ganzen Datenpunks- und Datenfreude-Umfeld auch anscheinend vor Ort sein.
Da freue ich mich auch drauf. Ja, jetzt bin ich aufgeregt und möchte das. Ich habe das jetzt schon quasi so Fans erzählt. Ja. Also so Leute, die uns gut finden, aber noch nicht mit eingefangen sind.
Ja, und natürlich gibt es da auch wieder Vorträge und so. Und,
ja.
Und halt Stände, wo
ich... Workshops, Stände, genau.
Kann man sich also mal informieren, auch wenn man jetzt sagt, ah, ich kenne mich gar nicht aus mit Linux, dann geht da hin und lasst euch informieren.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie teuer es ist. Ich glaube, Studis 6 Euro und Leute, die nicht irgendwie schön die Studis sonst was sind oder helfen, 12 Euro. Es ist also für so eine ganze Fachmesse an einem Wochenende auch bezahlbar. Will ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ja, genau. Und dann nochmal zum Thema schöne Sachen machen. Die PfingstCon geht in ähnlicher Form wie letztes Jahr in die nächste Runde vom 15. Mai bis 17. Mai. Ich freue mich hart. Der Mastodon-Account wird bespielt. Ich freue mich. In einer Ankündigungsbilder war ich auch zu sehen. Ich habe mich erkannt. Ja, genau. Ich freue mich ganz doll. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht die Stadtrat der Tiere Sachen hintereinander anbietet, dass man erst quasi den Wahlkampf macht und dann direkt in die Verhandlungen gehen kann. Das wäre vielleicht lustig. Ja, gut. Bin fertig
mit
meinen Ankündigungen. Hast du noch was ich vergessen habe?
Nee, ich hab mich nicht auf die Ankündigung vorbereitet.
Okay, da sind wir durch und gar nicht mal so viel. Kurzer, ein bisschen, geht.
Doch, eine Sache habe ich noch kurz. mir fällt gerade ein, am 21. März ist in Leipzig wieder ein Linux-Install-Café. Ich habe aber
keine Ahnung. Wenn alles klappt, weil die Örtlichkeiten ganz schwierig sind. Ich habe es extra nicht angekündigt,
ja, okay, weil es verstehe. Unsicher ist. Weil ich wollte nämlich gerade nur sagen, ich weiß, es ist noch nicht fest, wo es ist, aber ich wusste nicht, dass es so unsicher ist.
Es ist genau. Super furchtbar. Also die liebe Anna aus Leipzig, sucht händeringend nach einer Location für das Linux-Café.
Okay, verstehe.
Beziehungsweise, vielleicht der Aufruf, wenn ihr eine Location in Leipzig seid oder habt halt, wo die Piratinnen in Leipzig ein Linux-Café machen können und Leuten helfen und Linux erklären und beim Installieren helfen können und sowas, dann meldet euch gerne auch bei uns. Wir leiten das Anne weiter, weil die ist gerade super frustriert, weil sie ganz, ganz viele Absagen bekommen hat, weil halt auch die Leipziger Buchmesse ist an dem Wochenende und irgendwie scheint alles ausgebucht zu sein. Und ja, und sie können halt auch nicht so richtig verschieben, weil drauf sind die Chemnitzer Linux-Tage, wo natürlich auch Leute von denen hinfahren möchten. Und dann ist es halt auch schon wieder April und dann ist gleich Ostern und dann müssen sie es halt ganz doll verschieben. Und ja, die Location, wo sie eigentlich hin wollten, geht nicht und jetzt ist alles furchtbar. Also wenn ihr eine Location in Leipzig seid, meldet euch. Wir leiten es an Anne weiter. Ja.
Gut. Jetzt sind wir wirklich fertig, oder?
Ja.
Dann würde ich sagen, macht es gut. Hört auf die weisen Empfehlungen von Flo. Was denn? Lach nicht, wenn du was Richtiges sagst, kann ich dich schon loben. Ja, und ja. Tschüss.
Tschüss.